Willkommen in einer neuen Ausgabe Social Marketing Nerds. Hier ist der Ben von den Social Marketing Nerds. Wir wollen euch heute wieder kurz updaten, was im Social Advertising Bereich in der letzten Woche passiert ist. Und das ist auf jeden Fall einiges gewesen. Ich heiße erstmal ganz herzlich willkommen den Florian Litterst von Ads Venture heute. Hi Flo.
Hi, schönen guten Tag, grüßt euch.
Ja, freut mich, dass du dabei bist. Und auch dabei ist heute der Alexander. Hi Alexander.
Bilder. Hi Ben. Hi Flo.
Yes. So, es ist wieder einiges passiert in den letzten Wochen. Und zwar fasse ich einmal ganz kurz zusammen. Wir sprechen heute über die Themen. Campaign Budget Optimization ist eine Funktion innerhalb von Facebook-Anzeigen und die soll ab September Pflicht werden. Dann wird ab dem 27. Februar auch sich etwas ändern im Bereich Facebook-Werbung, und zwar wird deutlich mehr Transparenz geschaffen im Bereich Custom Audiences. Dann ist am Donnerstag eine Pressemitteilung vom Kartellamt rausgegangen, und zwar wollen sie massiv gegen Facebook vorgehen und behaupten eben, dass Facebook sehr stark da eben Marktmacht hat mit den drei Plattformen WhatsApp, Instagram und Facebook und schreiben Facebook da einige Sachen vor. Da gehen wir kurz drauf ein. Und dann hat unser aufstrebendes Netzwerk TikTok zum ersten Mal Deutschlandzahlen veröffentlicht. Auch da werden wir kurz drauf eingehen und was die Werbemöglichkeiten, die TikTok wohl bald anbieten will, wird, was die beinhalten. Und dann haben wir noch einen wundervollen Tipp der Woche, den der Florian uns heute mitgebracht hat. Da geht es um das Thema Cross-Channel Remarketing auf Facebook und Instagram. So, habt ihr alle Bock? Seid ihr heiß?
Unfassbar.
Ich bin dabei, ja. Los geht's.
Super, korrekt. Also, wir fangen von vorne wieder an. Facebook hat in den letzten Tagen eine Bekanntmachung rausgehauen, und zwar wird Campaign Budget Optimization ab September 2019 Pflicht. Ja, krass. Also diese Nachricht ist wie ein Wirbelwind durch die sozialen Netzwerke gegangen und wurde direkt heiß diskutiert. Kurz um alle abzuholen nochmal, wir haben erst in der letzten Folge noch über Campaign Budget Optimization geredet. Bisher war es immer so, dass man, wenn man eine Facebook-Anzeige schaltet, dass man das Budget auf Anzeigengruppenebene verteilen musste. Und Campaign Budget Optimization ist ein neues Feature, was erst im Rahmen des letzten Jahres ausgerollt wurde, dass man das Budget auf Kampagnenebene einstellt und Facebook auf Anzeigengruppenebene das Budget quasi selbst verteilt, also der Algorithmus automatisiert das Budget verteilt und eben nach der Performance geht. Wir sind grundsätzlich eigentlich, ich auf jeden Fall, ein großer Fan von dem Feature, und es gibt aber auch andere Leute, die das Gegenteil behaupten, und es gibt auch Beispiele, wo das eben nicht so gut funktioniert, und jetzt kam eben der Knaller, dass Facebook angekündigt hat, dass ab September dieses Feature Pflicht ist. Das heißt, ab September sind wir quasi nicht mehr in der Lage, auf Anzeigengruppenebene Budgets zu verteilen, und das ist natürlich erstmal eine herbe Einschränkung. Ja, das ist soweit das Announcement, und ja, das wurde hitzig schon in den Gruppen diskutiert. Florian, was ist denn deine Meinung dazu?
Ja, tatsächlich bin ich nicht so 100% davon überzeugt bisher von dem Feature von Campaign Budget Optimization. Es ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, es schwankt. Also in 50% der Fälle funktioniert es extrem gut, in 50% der Fälle funktioniert es irgendwie gar nicht so richtig gut. Und so eine theoretische Verallgemeinerung, die da oft von Facebook-Seiten kommen, finde ich da auch ein bisschen gefährlich. Ich glaube, da stand auch im Help Center drin, dass in 12% der Fälle durch Campaign Budget Optimization die Ergebnisse günstiger werden. So theoretische Verallgemeinerung, damit habe ich so ein bisschen meine Probleme. Es ist ein bisschen so wie, dass Facebook so gut wie immer behauptet, Video funktioniert immer besser. Das tut es aber meiner Erfahrung nach ehrlich gesagt nicht immer. Es funktioniert ganz gut, aber es funktioniert eben nicht immer besser. Und dieselbe Gefahr sehe ich so ein bisschen auch mit Campaign Budget. Zu behaupten in der Theorie, dass es immer besser funktioniert, das deckt sich halt nicht mit meinen Erfahrungen, die ich in der Praxis damit habe. Nichtsdestotrotz, in der Theorie wiederum ist es ja ein sehr cooles Feature, weil es dir halt auf der einen Seite klar die Arbeit erleichtert, ne? Du musst nicht mehr manuell reingehen, die Budgets hin und her schieben, je nach Performance. Und in der Theorie sollte Facebook ja eigentlich auch erkennen, in welcher Anzeigengruppe die besten Ergebnisse für dich zur Verfügung stehen. Was ich auch wiederum ein bisschen nachvollziehen kann, Facebook begründet diesen Schritt, also den Schritt zur Pflicht von Campaign Budget Optimization ab September diesen Jahres, damit, dass es für die Systeme schwieriger sein soll, mit zwei Optionen, sage ich mal, zu arbeiten. Also mit der Option, das Budget auf Adset-Ebene und das Budget auf Kampagnen-Ebene festzulegen. Das macht irgendwie in einer gewissen Weise schon Sinn. Schwierig finde ich allerdings dann zu sagen, wir haben jetzt als Werbetreibende einfach viel, viel weniger Optionen, da manuell zu arbeiten. Also damit habe ich definitiv irgendwie noch meine Probleme. Hoffe aber ehrlich gesagt, dass Facebook da noch ein bisschen was liefert an Steuerungsoptionen. Bin mir eigentlich sogar sehr sicher, dass das kommt. Es gibt ja schon die Maximalgrenzen und die Mindestgrenzen für Budgets. Ich weiß nicht, was sind damit eure Erfahrungen mit Mindestgrenzen?
Ja, also in dem Zuge, das haben wir genau letzte Woche erst in unserem Podcast auch diskutiert, das ist halt eine coole Einflussmöglichkeit, weil du das Problem bei dem Budget Optimization ist ja zum Teil, dass du eben dann in vielen Anzeigengruppen wirklich nur Centbeträge ausgegeben werden, während in anderen Gruppen dann halt das gesamte Budget ausgeschöpft wird und Facebook hier vielleicht zu früh entscheidet. Durch die Minima hast du ja letztendlich, hättest du da eine Möglichkeit einzugrenzen. Genauso hättest du auch über die Maxima theoretisch eine Möglichkeit einzugrenzen. Mhm. Also das ist auf jeden Fall cool, um da halt eine gewisse Steuerungsmöglichkeit zu geben. Aber wie immer, es ist so ein bisschen so ein Einzelfall. In den meisten Fällen müssen wir sagen, haben wir da eigentlich sehr gute Erfahrungen mit, weil du einfach sehr viel Zeit sparst, die du selber als Mensch auch gar nicht so schnell kannst du ja gar nicht arbeiten. So schnell wie, so oft wie Facebook halt quasi reinschaut und halt Entscheidungen trifft, wo jetzt das Budget hingeht, und da sind ja sehr viele Parameter eigentlich wichtig. So schnell kannst du das als Mensch ja eigentlich gar nicht tun. Deswegen bin ich auch in der Theorie eigentlich sehr überzeugt davon. Im Detail gibt es natürlich dann Beispiele, wo es eben nicht so gut funktioniert. Da ist auch in den USA sind da Screenshots aufgetaucht von so einem Fall, wo dann irgendwie der CPA, Cost Per Order, relativ stark irgendwie gestiegen ist in der Kampagne, und dann wurde halt wieder zurückgestellt auf manuelles, also auf manuelle Budgetoptimierung quasi auf Anzeigengruppenebene, und dann soll der CPA in den Kampagnen direkt irgendwie um 40% wieder gesunken sein. Das ist auch eine Einzelfallgeschichte, aber ich glaube, in Summe behauptet Facebook ja, da einen klaren Impact gemessen zu haben, und deswegen ist das natürlich auch eine konsequente Entscheidung. Ja. Insgesamt glaube ich auch, man sieht ja als User oder als Facebook-Advertiser letztendlich immer nur dieses Feature. Und vom Frontend her, glaube ich, bleibt das immer gleich. Aber ich glaube, im Hintergrund macht Facebook das wie jede andere IT-Firma. Die werfen halt so ein Tool auch erstmal in den Markt und testen es natürlich erstmal bei einer gewissen Anzahl von Leuten, zum Beispiel bei dir, Flo. Da wird ja immer alles direkt zuerst getestet. Aber ich glaube, Facebook lernt auch immer sehr, sehr schnell mit den ersten Erfahrungen. Also wenn die ersten Advertiser das Tool nutzen, man ist, glaube ich, auch immer so ein bisschen Testpilot, gerade wenn so ein neues Feature da ist. Und ich glaube, dass Facebook da im Hintergrund auch schon sehr viel verbessert hat. Und bestimmt ist das Feature jetzt auch schon im Hintergrund besser, als es halt damals war, als es im Sommer irgendwie getestet wurde. Es bleibt abzuwarten, wie sich das verhält. Letztendlich muss man auch dazu sagen, die Kontrollmöglichkeit hat man ja theoretisch immer noch. Also man kann ja theoretisch auch, dann muss man mit verschiedenen Kampagnen arbeiten. Weggenommen wird einem ja letztendlich auch, glaube ich, nichts dadurch.
Stimmt, genau. Also die Option, wenn man sagt, man möchte da manueller arbeiten, wäre, wie du sagst, einfach klar, Kampagnen mit einer Anzeigengruppe zu erstellen. Das macht es aber wahrscheinlich in so einem Konto dann auch nicht allzu übersichtlich. Das macht sicherlich schwieriger. Oder eben mit diesen Mindest- und Maximalgrenzen für Budgets zu arbeiten, was ich aktuell auch aufgrund der Ankündigung tatsächlich auch immer stärker versuche zu testen. Würde ich auch jedem raten, jetzt schon versuchen, mit Campaign-Budget so ein bisschen zu experimentieren, dass dann ab September die Erfahrungswerte einfach da sind und man für sich selbst weiß, wie das Tool oder wie diese Funktion funktioniert. Genau, was ich aber schön fände, wenn man eben mit diesen Mindest- und Maximalgrenzen arbeitet, dass man einfach einen besseren Einblick hat oder sofort sieht, hey, was habe ich hier eigentlich für eine Grenze eingerichtet, ohne jedes Mal in die Anzeigengruppe reingehen zu müssen. Also da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, das in der Spaltenansicht dargestellt zu haben oder über dieses kleine relativ neue Feature mit diesem Check-Setup oder Einrichtung überprüfen, heißt es, glaube ich, auf Deutsch, dieser kleine Schieberegler, den man rechts oben im Anzeigenmanager aktivieren kann. Also über diese zwei Wege könnte ich mir vorstellen, dann schneller diese Mindestgrenzen zu sehen, weil klar, man könnte das auch in den Anzeigengruppen Namen reinschreiben, aber ehrlich gesagt, das ist mir dann auch zu viel Arbeit, weil es ändert sich ja ständig.
Ja, genau. Ja, ich würde sagen, kommen wir zum nächsten Thema.
Gehen wir eins weiter. Ist ein recht kurzfristiges Thema, muss man sagen. Das trifft bereits diesen Monat zu. 27. Februar ist der Stichtag. Grob gefasst, die Transparenzoffensive von Facebook geht weiter. Jetzt aus Nutzersicht mit einigen Konsequenzen, wohl auch für Advertiser. Worum geht's? Letztlich geht's um die Möglichkeit für Nutzer zu sehen, warum sie eine Anzeige sehen. Also oben rechts klicken, warum sehe ich das? Und bisher ist das so mittelaussagekräftig, sagen wir mal so. Jetzt geht es speziell nochmal um das Thema Custom Audiences. Und wir werden jetzt sicherlich ein bisschen darüber sprechen, weil die Ankündigung, die Facebook da macht, sagen wir mal, gibt Raum für Interpretationen. Letztlich geht es darum, wer Custom Audiences nutzt, beziehungsweise wenn geteilte Custom Audiences genutzt werden, Shared Custom Audiences genutzt werden, wird dies transparent werden für den Nutzer. Wir müssen jetzt nochmal darüber sprechen, ob das alle Custom Audiences oder alle geteilten betrifft. Angekündigt ist auf jeden Fall grundsätzlich, dass wenn Custom Audiences benutzt werden, der Nutzer mehr Informationen bekommt. Und speziell nochmal, wenn geteilte Custom Audiences von einer von einem Customer File, also hochgeladen werden, dann wird der Nutzer auch sehen, welches Business das hochgeladen hat. Das ist eben besonders interessant, weil bei allen hochgeladenen Audiences ihr hoffentlich alle wisst, die Einwilligung der Nutzer, die darin vorkommen haben müsst, dass diese Daten so verwendet werden dürfen. Das ist schon erforderlich, wenn ich sie selbst nutze und speziell wenn die Custom Audience geteilt wird, dann sind da drei rote Alarmzeichen eigentlich, sollten da im Kopf aufleuchten, ob das zulässig ist. Bisher ist das, wie gesagt, so, ja, natürlich macht das niemand, aber vielleicht ja doch. Wir sollten auf jeden Fall mal drüber sprechen, was wir jetzt meinen, was genau davon betroffen ist. Was meinst du denn, Ben?
Also bisher ist es ja so, dass man sich als Facebook-Endnutzer auch bereits über diese Ad-Preferences, also dort, wo man sich anschauen kann, in welchen Interessen man quasi reingerutscht ist, gibt es ja seit wenigen Monaten eben auch oder seit einem halben Jahr ungefähr auch eben die Möglichkeit, sich auch schon ein, da gibt es auch schon diesen Menüpunkt, hier kannst du die Werbetreibende ansehen, die ein Custom File quasi von dir hochgeladen haben. Da ist aber meine Erfahrung bisher, dass da eigentlich nur ein Bruchteil der Audience jetzt irgendwie drin ist. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Flo, aber da geht man drauf. Da sind halt so ein paar Klassiker, irgendwie Amazon und Netflix. Gut, da bin ich jetzt auch Nutzer, aber es ist fast allen Leuten, mit denen ich darüber geredet habe, so gegangen, dass da auch irgendwelche Audiences drin waren von irgendwelchen Unternehmen oder irgendwelchen Seiten, von denen man noch nie gehört hat. Anscheinend hat da eben Facebook so ein bisschen angefangen, das Thema transparent zu machen, aber durch das neue Feature kann man eben auf Anzeigenebene in dem Augenblick, wenn man eine Anzeige sieht, halt genau einsehen, soll man einsehen können, wer eben diese Custom Audience irgendwie hochgeladen hat und genauere Details darüber gehen. Und dann kann man ja letztendlich als Endnutzer auch genau Rückschluss darauf ziehen, ob man selber irgendwie demjenigen eine Einwilligung gegeben hat oder nicht. Und dann kann man ja, glaube ich jetzt, ich bin nicht der Jurist, aber das ist natürlich dann das Einfallstor, da wirklich auch konkret gegen vorzugehen. Also man muss, glaube ich, ein bisschen aufpassen ab sofort bei dem Bereich.
Absolut.
Das sollte man schon ein bisschen länger tun. es ist ja ganz klar, die Tendenz oder die Richtung, die Facebook einschlägt, ist definitiv meiner Meinung nach auch die richtige, zu sagen, wir machen hier ein bisschen die Geschichten transparenter und versuchen damit entsprechend die Plattform, ich sag mal, in Anführungsstrichen zu säubern oder zumindest ein bisschen sauberer zu halten. Von dem her, aus meiner Sicht definitiv begrüßenswert und alle, die sich an die Spielregeln halten, haben sowieso auch irgendwie nichts zu befürchten. Ne?
Also bis zum 27. alle nochmal die Custom Audiences durchchecken und eventuell mal die eine oder andere, wenn sie eventuell auch sowieso auch nicht genutzt wird, das kann man sich ja angucken bei den Zielgruppen. Man kann ja auch mittlerweile einsehen, das ist ja auch noch nicht ganz so ewig da. Du kannst ja mittlerweile auch bei jeder Custom Audience sehen, ob die eigentlich gerade in aktiven Werbeanzeigen drin ist oder nicht. Und wenn man da wahrscheinlich irgendwelche Karteileichen noch rumliegen hat, könnte man ja wenigstens mal dahin gehen, diese löschen. Das wäre ja so ein erster Schritt. Und generell dann sich natürlich die Frage stellen, will ich das Risiko eingehen oder nicht?
Auf jeden Fall bei den Custom Audiences und auch speziell darauf noch achten, nutze ich welche, die geshared sind? Habe ich selbst welche geteilt? Auch das ist ja elementar an der Stelle. Das sollte man auf jeden Fall nochmal durchgehen. Jetzt müssen wir noch zu dem Thema was sagen? Oder sind wir durch?
Sind wir durch.
Hüpfen wir doch eins weiter zu einem Thema, das jetzt auch gerade nochmal Schlagzeilen macht, jetzt heute insbesondere.
Bang!
Absolut, Doppelbang. Das Kartellamt, das Bundeskartellamt, also wir reden nur von Deutschland, hat sich auf die Hinterbeine gestellt gegen Facebook und hat gesagt, so geht's nicht weiter. Im Grundsatz. Es geht insbesondere darum, dass Facebook Daten verwendet für in seinem gesamten Unternehmenskosmos über alle Plattformen. Und also über WhatsApp, über Instagram und noch Daten über andere Websites Facebook einsammelt.
Ja.
für Facebook und insgesamt verwendet. Und ich als Nutzer kann nicht sagen, ich möchte aber nur, liebes Facebook, dass du die Daten verwendest, die ich hier über Facebook lasse und nicht die, die ich noch über der anderen Plattform habe und daraus Profile bildest oder die auch für Werbung zur Verfügung stellst. So. Und nun sagt das Bundeskartellamt, Facebook hat 12 Monate nun, um dies zu ändern. Also nicht, das Kartellamt sagt bewusst nicht, die Daten sind grundsätzlich so nicht zu verwenden, aber der Nutzer muss explizit einwilligen, dass die Daten verwendet werden dürfen, und zwar für die einzelnen Services, wo die Daten dann, von woher die Daten auch kommen.
Also er soll eine Wahlmöglichkeit haben, ob er dann eben zustimmt, dass die Daten, angenommen, ich mache einen Instagram-Account, dass die Daten auch für Facebook genutzt verwendet werden.
Genau. Das ist, und 12 Monate ist die Frist sozusagen. Das Ganze ist nicht mit einem Bußgeld belegt, sondern es soll letztlich dazu führen, dass Facebook sich anders verhält. Das Ganze ist heute groß durch die Presse gegangen. Es ist auch ein bisschen bekannt angesichts dessen, dass in Deutschland 18 Datenschutzbehörden sind, die alle dies bisher nicht bemängelt haben. Und nun Facebook sagt, und nun das Kartellamt sagt, das natürlich in Kontext bringt mit der marktbeherrschenden Stellung, die Facebook im Markt haben soll, und sagt, in dem Kontext, dass ich eigentlich keine andere Wahl habe, als Facebook zu nutzen, ist das nicht zulässig, dass Facebook die Daten über alle Plattformen verwendet. Dagegen wird Facebook das bereits angekündigt Rechtsmittel einlegen, und es wird sich wahrscheinlich jetzt um relativ lange Auseinandersetzung vor Gericht. Daraufhin wird es hinauslaufen. Nichtsdestotrotz ist halt schon heute sehr, sehr hoch gekocht worden. Persönlich würde ich sagen, das bedeutet jetzt erst einmal nichts. Für Facebook wenig. Es wird jetzt eine Auseinandersetzung geben. Für Advertiser wird es wenig bedeuten. Sollte es am Ende dazu kommen, wird es wahrscheinlich einfach nur für die Nutzer komplizierter. Aber seht ihr da ein Risiko für Facebook oder für wen anders, Flo?
Also ich sage mal so, ich glaube, Facebook sollte sich schon bewegen und entsprechend auch mit den entsprechenden Behörden kooperieren und jetzt nicht sagen, das ist irgendwie alles easy peasy. Aber ja, ich glaube, die Message muss schon sein oder sollte schon sein, hey, keep cool. Es ist immer, also mittlerweile gab es so eine Situation, echt schon des Öfteren in der Vergangenheit. Und man merkt es dann immer daran, wenn zum Beispiel Partnermanager ganz hektisch E-Mails schreiben von Facebook, dann ist wieder irgendwas passiert. Aber wie gesagt, ich glaube, die Message muss sein, erstmal ruhig bleiben. Ich glaube, es wird eine Lösung geben. Wie die dann noch immer aussieht, ich weiß es nicht. Vielleicht auch nochmal kurz erwähnt, Facebook widerspricht natürlich ganz klar dieser Auslegung vom Bundeskartellamt. Da gibt es auch im Newsroom von Facebook einen ganz langen Artikel dazu, wieso Facebook dem widerspricht. Und jetzt gehen die Dinge seines Weges, sage ich mal. Aber ich glaube, für uns ändert sich in der nahen Zukunft erstmal nichts. In ferner Zukunft wird es mit Sicherheit eine Lösung geben, wie auch immer die dann ausschauen mag.
Ja, ich glaube auch. Also nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und also wie bei allen diesen rechtlichen Themen, ich bin kein Rechtsanwalt, aber die Vorgehen, die Prozesse sind ja immer die gleichen. Das Bundeskartellamt macht jetzt irgendwie Druck, innerhalb von 12 Monaten muss das passieren. Aber die Frage, ob diese Feststellung von denen überhaupt rechtskräftig ist, die ist ja noch gar nicht ausgefochten. Und das müssen erstmal die Gerichte entscheiden. Es gibt ja ähnliche Prozesse, auch bei Google gab es ja in den letzten Jahren, und sowas dauert ja in der Regel auch mal dann 3 bis 4, 5 Jahre, bis sowas dann durch ist. Also ich glaube, wir können alle erstmal ganz cool bleiben, es ändert sich gar nichts. Wir können nach wie vor als Werbetreibender aus dem Datenschutz, sage ich mal, unsere Performance einfach verbessern. Aus den Daten, die Facebook halt zur Verfügung stellt. Und da ist Facebook halt nun mal State of the Art gerade. Und deswegen ist auch klar, dass gerade Facebook jetzt gerade auch an den rechtlichen Fronten kämpfen muss, weil das, was Facebook einfach gerade gebaut hat in den letzten Jahren, ist einfach das Beste, was es im Bereich Werbung gibt, im Bereich Push-Marketing. Und da, das stößt eben auch rechtlich eben an die Grenzen. Und diese Themen müssen jetzt halt auch vor Gericht ausgefochten werden. So, genau. Kommen wir zum nächsten Thema. Kommen wir zum ganz neuen heißen Scheiß. TikTok ist ja die absolute Upcoming-App weltweit. TikTok hat weltweit ungefähr 500 Millionen aktive Nutzer. Und TikTok hat zum ersten Mal Zahlen aus Deutschland veröffentlicht letzte Woche. Und zwar ist da ein Pitch-Deck geleakt worden. Und zwar hat TikTok irgendwie große Agenturen in Medienagenturen in Deutschland und Europa angeschrieben und da mit einer Art von Pitch Deck, wo sie dann eben auch diese Zahlen gedroppt haben oder auch ein bisschen gezeigt haben, was es bald bei TikTok für Werbemöglichkeiten geben soll. Hast du einen TikTok-Account, Flo?
Darf ich nicht verraten. Also Nutzername kann ich nicht verraten. Das ist so ein bisschen mein Private Space.
Okay, aber da
Spaß beiseite. Erstmal aus Advertising-Sicht muss ich sagen, macht TikTok einen unglaublich guten Job. Also wenn man sich die Werbeanzeigen von TikTok mal anschaut, auf allen Plattformen gefühlt, ist das alles immer, zumindest von außen betrachtet, sehr, sehr gut gemacht. Und sicherlich auch ein Grund dafür, wieso die so weit oben im App Store immer stehen. Dann habe ich mir tatsächlich aus Neugier auch das Ganze mal runtergeladen. Ich hatte irgendwann auch schon mal Musical.ly auf meinem iPhone und habe jetzt vor ein paar Wochen mal, das ist tatsächlich eben ein paar Wochen her, mal TikTok runtergeladen und ja, ich muss sagen, ich komme mir dann in so Momenten auch manchmal alt vor.
Ja, das ist genau das, wie es uns leider auch geht. Also nochmal kurz, um jetzt eben alle abzuholen, die noch nie was davon gehört haben. Es gab ja schon vor ein paar Jahren das Netzwerk Musical.ly und letztendlich gab es einen Merger zwischen Musical.ly beziehungsweise Musical.ly wurde eigentlich aufgekauft und das Ganze ist jetzt eben TikTok. Das ist letztendlich eine App, in der es vor allen Dingen um kurze Videoformate geht und um das Thema Lippensynchronisation. Da gibt es quasi unter verschiedenen Hashtags verschiedene Themen und das sind dann zum Beispiel immer irgendwelche Songs und jeder User kann dann eben 15 Sekunden Spots quasi aufnehmen und das ist dann immer so eine Lippensynchronisation. Das ist so eigentlich der Kern des Ganzen. Das ist aber auch eben sehr, sehr viel witziger Content, sag ich mal, im Endeffekt. Und grundsätzlich muss man eben sagen, die jungen Nutzer sind dort halt sehr stark unterwegs. Also TikTok gibt zwar keine Zahlen bekannt, wie die Altersstruktur dort ist, aber es ist ganz klar, dass das vor allen Dingen die ganz jungen User sind dort halt sehr stark unterwegs. Also TikTok ist in Deutschland jetzt gerade mit 4,1 Millionen Active Usern. Jetzt muss ich einmal kurz schauen, damit ich hier nichts Falsches sage. Es sind Monthly Active User, 4,1 Millionen. Snapchat, also Twitter hat zum Beispiel weniger Monthly Active User in Deutschland. Also wir haben jetzt bereits quasi mehr TikTok-Nutzer in Deutschland, als wir Twitter-Nutzer haben. Und ich glaube, 6 Millionen hat Snapchat gerade so ungefähr. Also es knackt schon sehr stark an dieser Grenze und das Wachstum ist halt extrem, extrem stark. Und du hast es gerade schon angesprochen, wenn man sich zum Beispiel mal auf seinem iPhone die top gedownloadedsten App im Gratisbereich ansieht, dann ist TikTok da gerade auf Platz 7. Facebook, YouTube etc., Snapchat liegen alle gerade dahinter. Nur Instagram war jetzt in meinem Beispiel hier gerade auf Platz 3. Aber man sieht eben, das Thema ist super heiß, gerade bei den jungen Leuten. Ziemlich krass ist auch, dass der Average TikTok-User 8-mal am Tag irgendwie die App öffnet. Also es ist ein hohes High Engagement. Die Leute sind dort im Durchschnitt 39 Minuten. Die deutschen TikTok-Nutzer sind 39 Minuten dort am Tag online und ziehen sich halt irgendwelche kurzweiligen Musikvideos rein von anderen Nutzern letztendlich.
Ja, aber um mich zu outen, ich habe die Ad und ich bin, glaube ich, raus aus der Altersklasse, aber es macht auch so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, abhängig 39 Minuten sicherlich nicht, aber es ist eine sehr aggressive Strategie, was Notifications angeht, Push-Notifications, die TikTok fährt und wenn man irgendwie einmal drin ist, nein, 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 ja, oh ja, nochmal 15 und plötzlich sind 10 Minuten weg. Es geht ganz fix.
Ja, jetzt ist die Frage, ist das der neue Facebook-Killer? Wurde ja auch von Snapchat wurde ja immer behauptet, weil ja irgendwie alle behaupten, ja klar, die Jungen, die Leute melden sich nicht mehr bei Facebook an, sondern nur noch bei TikTok. Das ist die Frage, die ich jetzt mal hier in die Runde werf.
Ich glaube es nicht. Es ist halt schon nischiger. Vom Verwendungszweck und vom Ansatz her lässt sich damit halt, kann man sich damit lustig darstellen. Es ist auch amüsant und ich finde, es hat auch seinen Reiz, aber das ist eigentlich keine Austauschplattform. Insofern ist es schlecht vergleichbar, finde ich. Also ja. Austausch kann man sagen, findet jetzt anders statt. Als Präsentationsbühne ist es halt schon amüsant und wird da bestimmt dann auch eine große Nische finden.
Ja. Ich glaube auch, das wird immer in den Überschriften dann immer sehr, weil bei Snapchat genau das Gleiche, wird dann immer schnell gesagt, das ist der neue Killer, weil die jungen Leute sind ja nur noch bei TikTok. Aber also in dem Alter mit 16 hat man jetzt auch noch keine Zeitung gelesen und später liest man irgendwie doch Zeitung. Also ich finde, ist so ein Ding, das ist jetzt vielleicht für die junge Bevölkerung gut, aber ich glaube hier, wie heißen die beiden Mädels, die da so bekannt sind?
Lisa und Lena.
Genau, Lisa und Lena sind ja so die upcoming Überstars da irgendwie. Ich glaube, dass die mit 35 nicht mehr dauernd irgendwelche Musikvideos dort publishen werden. Und deswegen, das ist einfach ein Netzwerk für die junge Zielgruppe. Man muss sich ja auch die Frage stellen aus Werbesicht, ist die junge Zielgruppe jetzt überhaupt die richtige? Also deswegen, das ist immer so ein bisschen, das ist jetzt irgendwie die neue Killer-App und die hat ein sehr großes Wachstum in der jungen Bevölkerung. Aber nur weil die junge Bevölkerung jetzt dort unterwegs ist, heißt es nicht, dass sie in 10 Jahren dann auch nur noch bei TikTok unterwegs ist. Deswegen, da werden immer schnell irgendwelche Schlussfolgerungen gezogen, die, glaube ich, Bullshit sind, sage ich jetzt mal. Ich glaube, das ist mega spannend. Man sollte das weiter auf dem Schirm haben. Es soll dort eben jetzt bald Werbemöglichkeiten geben, die sollen, also Werbemöglichkeiten als Werbetreibender wie wir, die sollen letztendlich aber, so wie man das hier einsehen kann, am Anfang jetzt erstmal gar keinen richtigen Performance-Charakter haben, sondern man kann dann eben erstmal knallhart quasi Impressionen einbuchen über verschiedene Formate. Und da ist sowas irgendwie von einem durchschnittlichen Preis von 10 Euro TKP gerade irgendwie die Rede. Aber es soll jetzt irgendwie zu Beginn keinen richtigen Performance-Charakter haben, sondern eher ganz klassisch, dass ich irgendwie einfach Reichweite für einen Fixbetrag einkaufen kann.
Aber das ist auch, kann ich absolut nachvollziehen. Ich sehe es auch. Das ist halt eine sehr hektische Plattform.
Genau.
Und fürs Thema Branding finde ich super eigentlich. Und es ist auch eine hochattraktive und es wird halt Advertiser richtig vor Herausforderungen stellen, Formate zu entwickeln, die da funktionieren. Ja. Weil alles, was du woanders gemacht hast, kannst du dort nicht verwenden.
Das ist gut. Also, ladet euch die TikTok-App mal runter und ihr werdet sehr schnell merken, ihr bekommt dann pro Tag irgendwie 15 Notifications. Aber würde ich mich mal mit beschäftigen, wenn ihr es nicht sowieso gemacht habt, ist auf jeden Fall spannend. Aber ob es dann wirklich der neue Killer ist, steht in den Sternen geschrieben.
Das stimmt, aber vielleicht noch eine Anmerkung dazu. Trotz, natürlich bin ich ein sehr, sehr großer Fan und Verfechter von Facebook, aber ich würde mich trotzdem freuen, wenn hier und da mal wieder was am Horizont erscheinen würde. Also ich und wahrscheinlich auch das Bundeskartellamt würde sich darüber freuen, wenn Facebook so ein bisschen Druck einfach vom Markt bekommt. Ihr habt auch schon mal über Pinterest gesprochen, worauf ich mir auch tatsächlich sehr, sehr freue. Deswegen, ja, vielleicht ist TikTok irgendwann noch eine Plattform für uns. Schade fände ich es auf jeden Fall nicht, wenn da noch ein bisschen was gehen würde, außerhalb des Facebook-Kosmos. Dann kann man auch mal, ja, wenn der Werbeanzeigenmanager wieder sein Blackout hat, gerne auch mal ein bisschen woanders die Budgets platzieren. Also ich würde das definitiv, hoffentlich hört hier niemand von Facebook zu, off the record. Ich würde das auf jeden Fall, mich würde es freuen, ja.
Es gab auch einen TikTok-Klon schon von Facebook. Mir ist leider der Name, liegt mir gerade nicht vor, aber es gab auch da schon einen Klonversuch oder einen Angriff auch, wie ja auch neulich und die andere App, die wir diskutiert haben, aber es gab eigentlich auch schon den Versuch von Facebook, da letztendlich eine andere App schnell nach vorne zu bringen, aber das haben sie, glaube ich, nicht geschafft und jetzt auch erstmal eingestellt. Wer weiß, ob sie den Laden dann auch irgendwann einfach kaufen.
Das wäre wahrscheinlich der einfachste Weg, wenn es entsprechend wächst.
Yes. So, dann kommen wir zu unserem Tipp der Woche. Und ja, Florian, da hast du uns was Schönes mitgebracht. Wir wollen sprechen über das Thema Cross-Channel-Remarketing auf Facebook und Instagram.
Genau, richtig. Ich habe mir da in den letzten Tagen tatsächlich mal so ein bisschen Gedanken dazu gemacht und überlegt, wie kann man vielleicht die Kanäle so ein bisschen enger miteinander verknüpfen. Also wie kann man zum Beispiel eine Zielgruppe, die man aus Kanal A, wie zum Beispiel Google das ist, oder Kanal B, wie LinkedIn das sein kann, wie kann man diese Zielgruppen vielleicht sinnvoll nutzen oder wie kann man die erstmal, ich sag mal, sammeln bei Facebook im Werbeanzeigenmanager? Und genau, habe mir dazu ein paar Lösungen ausgedacht und die können wir gerne kurz durchgehen, wenn ihr wollt.
Yes, mega spannendes Thema auf jeden Fall.
Leg los.
Genau, weil es macht schon durchaus Sinn. Ich habe das in meinem Blogartikel dazu beschrieben. Das klingt ein bisschen wie so eine Marketing-Floskel von einer Bank, dass man gemeinsam mehr erreichen kann.
Ja.
Und das trifft, denke ich, auch zu, wenn man verschiedene Kanäle einfach miteinander verknüpft, wenn man dann halt den Nutzer entlang der Customer Journey sehr schön, sage ich mal, abfangen und begleiten kann hin zur Conversion schlussendlich. Und besonders Google und Facebook, glaube ich, sind da sehr spannende Kanäle, die man durch diese Möglichkeiten einfach sehr eng miteinander verknüpfen kann. Die Voraussetzung, dass man das tun kann, also dass man die Kanäle oder die Audiences, sage ich mal, miteinander verknüpfen kann, ist erstmal, dass man den Facebook-Pixel nutzt. Das heißt, der muss auf der Website oder sollte auf der Webseite implementiert sein, idealerweise nicht nur die Basisversion, also der Basiscode des Pixels, sondern idealerweise auch mit Events, mit zum Beispiel Standard-Events und Parameter. Und dann kann man sich da halt so ganz lustige Dinge ausdenken. Zum Beispiel die einfachste Möglichkeit wäre, dass man Website-Custom-Audiences auf Basis von URL-Parametern, also beispielsweise von UTM-Parametern, erstellt und so dann die Zielgruppe aus verschiedenen Kanälen sozusagen sammeln kann. Heißt also, man hängt zum Beispiel an seine Google-Ads bestimmte Parameter an oder man hängt an seine Anzeigen auf LinkedIn bestimmte Parameter an und auf Basis von diesen Parametern erstellt man dann Website-Custom-Audiences mit der Regel, ja, URL contains, also die URL enthält entsprechend dann diesen Parameter. Das ist tatsächlich der einfachste Weg. Ist, glaube ich, vielen noch gar nicht so ganz bekannt gewesen, diese Lösung. Die gibt es jetzt schon eine Weile länger tatsächlich, oder theoretisch kann man das ja schon immer machen, aber so richtig bekannt war das irgendwie noch nicht. Deswegen, ja, wollte ich da einfach noch mal ein bisschen drauf hinweisen. Damit habe ich nämlich auch schon sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, besonders mit den Zielgruppen, die man auf Google sammelt, kann man sehr spannende Dinge machen, die entweder im Remarketing ja ein bisschen anders ansprechen als andere Zielgruppen, weil man davon ausgehen kann, die Leute haben schon mal nach dir gesucht, zum Beispiel über ein Brand-Keyword sind die dann zu dir auf die Website gekommen, die dann in eine dedizierte Website-Custom-Audience gepackt und vielleicht nochmal ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen direkter angesprochen. Das kann sehr, sehr gut funktionieren. Man kann es grundsätzlich so ein bisschen weiter fassen und sagen, ich nehme alle Top-Search-Keywords, die ich habe. Heißt also, ich schaue mir an, was funktioniert bei meinen Google-Ads, was konvertiert da sehr gut. Dann erstelle ich davon wiederum eine Website-Custom-Audience. Das hat funktioniert meiner Erfahrung nach auch sehr, sehr gut. Oder, da habt ihr, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, man erstellt einfach eine Liste von anderen Kanälen. Das heißt, man nutzt quasi den Vorteil anderer Kanäle, insbesondere zum Beispiel LinkedIn, kauft dort sehr gezielt sehr spannende Zielgruppen ein, packt die mit einem Parameter in eine Zielgruppe und kann die dann halt auf Facebook zu einem viel, viel, viel günstigeren Preis nochmal ansprechen. Das sind, denke ich, ganz coole Ideen, die man da umsetzen kann. Wenn man ein bisschen technisch versierter unterwegs ist, dann kann man den Pixel sogar so konfigurieren, dass er in einem Event den Referrer erfasst. Das heißt, man muss dann gar nicht mit UTM-Parametern oder URL-Parametern arbeiten. Das funktioniert dann direkt sogar im Pixel. Das kann durchaus Vorteile haben. Da muss man ja ein bisschen versierter sein, sage ich mal, was den Pixel anbelangt. Alles aber machbar. Dann hat man auch eine zweite Option. Und die dritte Option wäre dann, wenn man sagen würde, hey, ich möchte meine Reichweiten skalieren, dann gibt's natürlich, und ihr wisst das wahrscheinlich alle, ein Instrument, was dafür sich am besten eignet. Das sind die Lookalike Audiences und dann kann man beispielsweise auch sagen, hey, ich habe hier die Leute, die auf Google nach meiner Brand, nach meinem Namen suchen, daraus mache ich eine Website Custom Audience. Diese eignet sich sicherlich sehr gut als Quellzielgruppe, also als Source Audience für die Lookalikes und spreche dann entsprechende Zwillingszielgruppen davon an. Auch das funktioniert, hat in meinen Tests sehr, sehr gut funktioniert. Das wäre dann noch so eine dritte Idee, wie man halt diese Zielgruppen, sage ich mal, aus verschiedenen Kanälen entsprechend verarbeiten kann im Werbeanzeigenmanager.
Yes. Du hast ja gerade zum Beispiel angesprochen, dass man eben nicht nur über die URL geht, sondern eben auch über die Parameter innerhalb von Events. Und ja, das ist technisch natürlich eine Herausforderung. Allerdings fand ich jetzt ganz cool, du in deinem Artikel auf AdsVenture hast du auch nochmal eine Liste gemacht der Pixel-Plugins, die sich gut einsetzen lassen. Und da hast du unter anderem ja mein Lieblings-Plugin Pixel Perfect auch verwendet für WordPress und WooCommerce-Shops. Und ich kann nur sagen, das müsst ihr einfach nur installieren und dann funktioniert das nämlich. Da müsst ihr eigentlich keine große IT-Kenntnis haben und dann bekommt ihr eben die Werte, wo der Traffic herkommt, den Traffic-Kanal eben auch auf Event-Ebene schon direkt dazu. Also nur an der Stelle schon mal ein kleiner Tipp. Und Alexander, wir hatten ja heute auch ein bisschen darüber diskutiert, in welchen Fällen wir glauben, dass es eigentlich mega viel Sinn macht. Ich persönlich glaube, jetzt so aus dem Bauch gesprochen, im Bereich E-Commerce ist das vielleicht auf den ersten Blick nur begrenzt irgendwie wirklich einsetzbar, weil wenn ich jetzt letztendlich Dynamic Product Ads schalte, dann habe ich ja sowieso schon ein sehr granulares Targeting, aber ich glaube, es gibt andere Bereiche, wo man dieses granulare Targeting gar nicht so gut machen kann und da ist es eben mega gut, wenn ich eben mehr auf die Quelle eingehen kann oder auf den Intent, den der User hatte, als er uns zum Beispiel über Google gesucht hat.
Ja, absolut. Ich finde es extrem spannend. Also wir sind jetzt ja sehr auf den technischen Bereich auch eingegangen, aber es ist eigentlich eine Frage des Storytellings. dass eben übergreifend dann auch funktioniert für die entsprechende Zielgruppe. Und gerade wenn ich noch im argumentativen Bereich bin, im Storytelling, meinetwegen, ich habe eine Kampagne für eine Versicherung und so weiter, die Leute haben nach einem bestimmten Aspekt gesucht, kann ich eben genau, und das ist der Teil, der sie interessiert, der sie triggert, kann ich das weiterführen. Oder auch im Reisebereich kann ich mir auch super vorstellen, Leute haben nach etwas Bestimmten gesucht und ich nehme das genauso auf in der weiteren Kette. Also ich zeige nicht nur ein Produkt, sondern eben weise auf den speziellen Aspekt, der die Leute offensichtlich interessiert sind. Dann habe ich einen viel besseren Trigger, als wenn ich allen dasselbe hinknalle und einfach nur ein kaltes Produkt in Anführungszeichen.
Ja, also wenn halt ein Produkt sehr viele verschiedene Aspekte oder Gründe hat, warum man sie kaufen kann, in der Krankenversicherung wäre jetzt irgendwie so ein super Beispiel. Ja. Da gibt es dann Leute, die eben den Bereich Zahnersatz sich da eben intensiver mit auseinandersetzen und eventuell über so ein Keyword auch überhaupt erstmal auf das Angebot gestoßen sind. Und dann gibt es andere User, die eben an dem Thema Sehhilfe irgendwie interessiert sind. Und das, anstatt jetzt eben alle plump mit der gleichen Anzeige zu retargeten, könnte man so halt genauer eigentlich auf den Painpoint der User in der Customer Journey eingehen. Und da ist das, glaube ich, mega, mega spannend im Einsatz.
Ja, definitiv. Also du kannst den User damit sehr schön, glaube ich, entlang verschiedener Kanäle begleiten, zielgerichtet dann die richtige Message an ihn ausliefern und hast halt den großen Vorteil, du kannst dann quasi mit einer Landingpage oder kannst dasselbe Prinzip auch mit einer Landingpage umsetzen, wofür du sonst wahrscheinlich verschiedene Landingpages bräuchtest und dann wiederum verschiedene Website-Custom-Audiences erstellen müsstest. So kannst du das Ganze ein bisschen anders einfach auch darstellen, genau.
Das Ganze macht natürlich grundsätzlich erstmal nur Sinn, wenn man natürlich auch genug Traffic aus anderen Cross-Channel-Kanälen hat. Das ist natürlich auch klar.
Ja, definitiv. Also sehr granulare Setups machen ja grundsätzlich eigentlich nur dann Sinn, wenn du entsprechenden Traffic hast. Ich gehe mal davon aus, dass für viele zumindest noch ein oder zwei Kanäle irgendwie eine gewisse Relevanz haben. Dann kann man da schon mal drüber nachdenken. Allzu granular würde ich es aber dann wahrscheinlich für den ersten Test auch gar nicht aufsetzen, sondern erstmal ein bisschen weitergefasst, sage ich mal, testen. Hängt aber ganz klar natürlich von der Anzahl des Traffics ab.
Ja, weil wenn die Audiences zu klein sind, dann kann man selbst mit 5 Euro Tagesbudget schießt man damit kann nur noch spatzen letztendlich.
Genau, richtig, ja.
Yes. Ja, danke dir, Flo. Du hast den Blogartikel mit der konkreten Einleitung ja bei euch auf AdsVenture veröffentlicht. Also wer da sich das Ganze nochmal im Detail anlesen möchte, wie das Ganze geht, wir packen den Link zu dem Blogartikel von dir nochmal in die Shownotes. Und ja, wenn ihr nichts mehr anzufügen habt, danke ich euch für die spannende Runde heute und danke dir, Flo, für deine Insights heute.
Sehr gerne, sehr gerne. Danke euch.
Danke euch und ich wünsche euch noch eine erfolgreiche Woche.
Alles klar. Ebenso. Bis dann.
Bis dann. Ciao.
Bis dann. Tschüss.
So, damit ist unsere Folge auch schon wieder vorbei. Ich möchte mich nochmal bei dir bedanken, dass du so lange zugehört hast. Und ich möchte hier noch einen kleinen Hinweis geben. Und zwar sind wir ja die Social Marketing Nerds, aber gleichzeitig sind wir auch die Veranstalter des Ads Camps. Wir haben uns irgendwann gedacht, dass es eigentlich in Deutschland keine Konferenz gibt, die sich nur mit dem Thema Facebook Ads, Instagram Ads und Social Advertising wirklich intensiv auseinandersetzt. Und deshalb haben wir das Ads Camp vor 2 Jahren ins Leben gerufen. Am 13. und 14. Mai findet unsere Konferenz zum dritten Mal statt. Zum ersten Mal wird sie über 2 Tage gehen und der Florian, den du ja heute noch im Podcast gerade gehört hast, der ist auch vor Ort und wird wieder eine Konferenz-Keynote halten. Wir haben dann auch der One and Only Thomas Hutter dort, Jakob Strelo ist da, Andreas Grimm, Alexander Müller von Gedankentanken wird dort auch eine sehr spannende Case Study zeigen. Just Spices ist auch vor Ort, dort wird die Lena Gmeiner einen sehr coolen Beitrag machen zum Thema Story Advertising. Wir haben den Robin Heinze da von Morefire und dann haben wir aber auch einige englische und internationale Speaker, unter anderem eben Andrew Foxwell aus den USA, einer der höchst angesehenen Facebook-Werbetreibenden, die es aktuell so im Markt eigentlich gibt. Von Adespresso haben wir Massimo Ceruzzi da, den Gründer und seinen Kollegen, den Antonio, der in Spanien sehr, sehr bekannt ist. Und wir haben zum Beispiel auch da, wir haben gerade noch darüber geredet, über das Plugin Pixel Your Site. Pixel Your Site ist das meistgenutzte WordPress-Plugin zum Facebook-Pixel. Und mit dem Plugin kannst du sehr advanced Features nutzen, die man so eigentlich nicht mal eben programmiert bekommt. Und der Gründer und Programmierer des Plugins ist auch bei uns vor Ort, Christian Stoicescu ist, glaube ich, sein Name. Er kommt aus Rumänien. Wir haben noch weitere internationale Speaker, die wir in wenigen Wochen auch bekannt geben werden. Also Mitte Februar wird die finale Agenda live sein. Und ich kann dir also nur wärmstens ans Herz legen, mal auf unsere Seite adscamp.de zu schauen. Und wir haben für alle von euch, die unsere treuen Hörer sind, auch noch einen kleinen Gutschein. Und zwar könnt ihr 50 Euro Rabatt bekommen für unsere Konferenz. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast auf iTunes oder in eurer Podcast-App bewertet. Schickt uns dann einfach einen Screenshot, zum Beispiel einfach per E-Mail an fragen@smnerds.de. Und dann bekommt ihr von uns einen kleinen 50-Euro-Code für die Konferenz. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr am 13. und 14. Mai mit uns in Köln dabei seid und wir uns kennenlernen. Mit dem Code kannst du dann noch ein paar Euros sparen. Alles klar, ich danke dir soweit fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, ciao.